Ja, liebe Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner, zumindest vom Wetter her haben wir heute mal keinen Regen, was schon mal ganz gut ist, hat heute Morgen noch anders ausgesehen. Wir haben ein Thema heute wieder auf dem Sonntagsspaziergang Energiewende. Ich versuche das jetzt anhand von den aktuellen Ereignissen auch vor allen Dingen in den letzten 4 bis 6 Wochen zu beleuchten und aber auch nochmal einen Rückblick zu geben zu dem ganzen Thema Netze, 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 was jetzt seit einer Woche kocht. Deshalb so rum. Seit einer Woche wissen wir nun, wie die Energiewende nur funktionieren und gelingen kann. Indem 4000 Kilometer neue Hochleistungstrassen, Hochspannungsleitungen in der Bundesrepublik gebaut werden und wir als Stromverbraucher dafür mindestens 20 bis 25 Milliarden Euro bezahlen. Nur mit diesen Leitungen, wenn diese gebaut sind, kann überhaupt erst die Energiewende kommen, so die Bundesregierung und die Netzbetreiber jetzt seit einer Woche öffentlich verkündet. Diese Energiewende, die die jetzt verkünden, ist aber eigentlich überhaupt kein anderes Konzept als wie das, was sie in Energiewende seit dem sogenannten Atomausstieg vorhaben. Denn der Plan war schon damals, man ersetze die stillgelegten und die weiter abgeschalteten Atomkraftwerke, die alle in der Hand von den Monopolen sind, durch neue Großeinheiten, vorwiegend in Form von Offshore-Windparks, auch diese wieder meist in der Hand von denselben Konzernen. Und genau das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die bereits begonnene dezentrale, regenerative Energiewende auf lokaler Ebene mit Macht weitergeführt wird. Das ist unser Ziel. Welche Strukturen, welche Besitzverhältnisse gibt es eigentlich bei den Netzen? Was gehört wem? Ein kurzer Rückblick dazu. Es war einmal eine wunderbare Welt für 4 große Energiekonzerne. Sie besaßen nicht nur 80% der Großkraftwerke und kontrollierten über 80 bis 90% des erzeugten Stroms in der Bundesrepublik. Nein, ihnen gehörten auch alle Netze gleich dazu. Sie waren also die Alleinherrscher über die Stromerzeugung und die Verteilung mit ihren Gebietsmonopolen, die im Prinzip, was die Stromnetze betrifft, bis zum heutigen Tag mit Hochspannungsleitungen weiter bestehen. Aber diese Alleinherrschaft ist diesen 4 Konzernen bzw. den Herren in diesen Konzernen so in den Kopf gestiegen, dass sie nicht nur über Jahre, sondern über Jahrzehnte lang verkündeten, der Atomstrom wäre einerseits doch so billig, ja, sie haben auch Subventionen bekommen, die AKWs waren und sind abgeschrieben, aber gleichzeitig das Gegenteil taten und handelten in der Form, dass sie jährlich die Strompreise kräftig erhöhten. Diese Erhöhungen der Strompreise mussten eigentlich sogar genehmigt werden. Es gab dazu politische Aufseher, regional, auf Länderebene und auch bundesweit. Aber diese politischen Aufseher wurden weniger mit Argumenten überzeugt, denn mit indirekten Mitteln. Und sie trieben es damit so bunt, dass gar viele der Machenschaften durch einige Aktive aus der Anti-AKW-Bewegung und sonstige Aktive ans Licht der Öffentlichkeit kamen. Und so gab es plötzlich, oh Wunder, verschiedene Verfahren wegen Vorteilsnahme der Politikern, sprich Bestechung an Politiker. Sie wurden angeklagt vor Gericht. Noch drastischer, es wurde sogar bekannt, dass die 4 großen EnBW, Vattenfall, E.ON und RWE über Jahrzehnte Preisabsprachen getroffen haben. Die Staatsanwaltschaft durchsuchte damals die Konzernzentralen von E.ON und RWE, beschlagnahmte Fakten und das Ganze landete dann auch auf der EU-Ebene in Brüssel. Und damals, ich gebe zu, fällt auch mir und euch sicherlich schwer. Damals gab es dann eine Wettbewerbskommissarin, eine energische Dame, die den Verbraucherschutz ernst nahm. Das war die Frau Gröss. Heute gibt es Energiekommissare, wer ist der berühmteste? Ein gewisser Herr Oettinger. Aber damals war das so, dass dann diese energische Dame zum Thema Verbraucherschutz sagte, den kann es nur geben, wenn ein Wettbewerb entsteht. Und sie hatte so viele Fakten an Preisabsprachen und Bestechungen gegen E.ON und RWE in der Hand, dass dann nach einer Untersuchung die EU einen Bericht vorlegte, der das Ergebnis hatte, diese beiden Großkonzerne müssen ihre Netze abgeben. Dem folgten zuerst freiwillige Verhandlungen und Frau Gröss verhandelte und verhandelte. Ich weiß nicht mehr genau wie lange, aber ich glaube sicher ein Dreivierteljahr bis ein Jahr. Dann allerdings fällte die EU, auch heute unvorstellbar, einen Spruch, sie müssen verkaufen, freiwillig oder per Zwang. Und so geschah das, was wir heute eigentlich dann als Ergebnis kennen. Das war keine freiwillige Maßnahme von diesen großen Konzernen. E.ON hat 2009 sein Hochspannungsnetz 11.000 Kilometer lang an TenneT verkauft. TenneT wiederum ist ein niederländischer Versorger, der dort in Staatsbesitz ist. Der ist jetzt auch derjenige, der eigentlich die Hauptverantwortung dafür trägt, dass die Offshore-Windparks an die Überlandnetze angeschlossen werden. TenneT hatte im Jahr 2010 einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro und soll aber jetzt diese Investitionen tätigen, die für den Konzern bei ca. 5 bis 8 Milliarden liegen. TenneT hat im letzten Jahr nur überlebt, weil sie 600 Millionen Euro vom niederländischen Staat erhalten haben. Dann RWE hat 2010 sein Netz verkauft. RWE hat auch ein 11.000 Kilometer langes Netz. Das RWE-Netz ist jetzt allerdings das größte in dem Sinne, weil dort über 27 Millionen Menschen mit Strom versorgt werden. Dieses wiederum wurde von einem Invest-Konsortium gekauft unter Führung von der Commerzbank, wo noch einige drunter hingen und die allen wollen jetzt kräftig Geld verdienen und nicht investieren. Vattenfall 2009 das Netz verkauft, Vattenfall Sonderrolle, die sind eingestiegen nach der deutsch-deutschen Vereinigung, haben das ehemalige Netz im Osten gekauft und haben es jetzt wieder verkauft an den belgischen Betreiber, die Firma Elia, der es zusammen auch mit dem australischen Strukturfonds aufgekauft hat. Sonderrolle Energie Baden-Württemberg, die haben nicht oder muss sagen noch nicht verkauft, haben eine hundertprozentige Tochterfirma Transportnetze AG, die wo das Netz betreibt, ist allerdings auch weitaus das kleinste, hat 3200 Kilometer ausschließlich in Baden-Württemberg und hat, was jetzt die ganze Kiste angeht, Kiste bitte in Anführungszeichen, der bundesweiten Stromversorgungen ins Ausland nur eine unbedeutende Rolle. Ja, und so ist der Sprung weiter. Seit 8 AKWs vom Netz sind, 9 allerdings eine Laufzeitgarantie bis mindestens 2022 haben, läuft eine politisch gesteuerte Diskussion zum Thema Netzausbau, zum Thema Ersatzkraftwerke, vor allen Dingen Offshore und auch Desertec. Und es läuft der Versuch, die bereits eingesetzte dezentrale Energiewende mit Macht auszubremsen. Und es gibt jetzt einige politische Helfer der Konzerne, die verkünden, eine Energiewende wäre nur mit den bisherigen Konzernen möglich, siehe Netzausbau. Dabei findet bereits das Gegenteil statt. Und der inzwischen schon rasche Anstieg der regenerativen Stromproduktion führt auch zu einer Senkung der Preise an der Leipziger Strombörse. Verhindert so, dass ein Preisbarometer gemäß den bisherigen Machenschaften Preistreiberei durch die Monopolkonzerne weiter durchgesetzt werden kann. Und in der Leipziger Strombörse ist allein im Jahr 2012 der dortige Marktpreis bereits um 13% gesunken. Und was heißt das? Strom wird billiger und die Monopolmacht bröckelt weiter. Und es gibt es beim Thema weitere Energiewende, wo wir, denke ich, mittendrin stecken, die entscheidenden Jahre, die jetzt vor uns stehen, gelingt es, den Siegeszug der regenerativen Wind und Land, Biomasse und Photovoltaik so fortzusetzen, mit Anlagen, wo das meiste nicht im Konzernbesitz ist, oder können alte Monopolstrukturen und im Deckmantel Energiewende weiterleben? Und dazu wird von diesen Verhinderern, nenne ich die, weiterhin eine zentrale Energiewende in Form von drei Sachen geplant. Erstens, es soll konkrete politische Subventionen zum Neubau von Kraftwerken geben. Das war übrigens auch schon ein Teil des Atomausstiegs und da wird schon länger drüber verhandelt. Denn die Konzerne wollen garantieren für ihre Investitionen, sie möchten, dass entweder die Stromabnahme garantiert wird, sprich, wenn die jetzt neue Gas, und es ist ja auch die Diskussion von neuen Kohlekraftwerken bauen, möchten die eine Stromabnahmegarantie, eine Vorfahrtsregelung für ihren fossilen Strom. Oder, das ist die zweite Variante, was auch von der Bundesregierung und der Vier-Parteien-Koalition, also sprich auch der SPD und den Grünen mit unterstützt wird, Subventionen für den Bau von sogenannten Ausgleichskraftwerken, die man angeblich braucht, wenn alle Atomkraftwerke vollends abgeschaltet werden. Und wenn diese neuen Kraftwerke dann nicht laufen, deshalb sollen die dann vorher die Subventionen erhalten, damit sich das Ganze rechnet. Und hinter den Kulissen ist die Einflussnahme der Politiker bereits so weit gediehen, dass sie dazu auch Gesetzesvorschläge schreiben. Ich denke, unverschämter geht es nimmer. Und seit 2 Wochen ist jetzt im Mai bekannt geworden, dass zum Thema Offshore-Netzausbau und Anbindung der Windparks an die Hochspannungsleitungen, das Wirtschaftsministerium, seines Zeichens Minister Herr Rösler, zusammen mit der Industrie einen Gesetzentwurf geschrieben hat, den auch bereits in den letzten 2 Wochen das Bundeskabinett zum ersten Mal gesichtet hat. Und dieses neue Gesetz sieht dann vor, dass wenn projektierte Windparks offshore nicht rechtzeitig an die Hochspannungsleitungen angeschlossen werden, weil der Netzbetreiber die Leitungen noch nicht rechtzeitig verlegt hat, dann soll der Bauende der Windparks, und das sind vorwiegend die 4 großen Konzerne oder vorwiegend 3, Vattenfall hält sich zurück, aber EnBW ist hier am Start und dann erst recht E.ON und RWE, dann sollen also diese Bauende eine Entschädigung ab dem 15. Tag der Verspätung des Netzanschlusses von bis zu 80% des erwarteten Gewinns erhalten. Und wer bezahlt das? Der Netzbetreiber? Ja, die Netzbetreiber haften dafür, aber in dem Gesetzentwurf steht drin, dass es als Umlage dann von uns als Stromkunden geholt werden kann. Ich finde, dieses Vorhaben müssen wir bekannt machen und das muss mit aller Macht verhindert werden. Ja, und das Dritte ist dann das Aktuelle, jetzt seit vorletzter Woche, Netzausbau offshore. Nur so Energiewende, 20 Milliarden Euro und klar ist, der Verbraucher zahlt und zahlt über die Umlage der Netzbetreiber. Ich frage euch jetzt, warum plötzlich diese Diskussion in dieser Schärfe? Warum wird in Frage gestellt, ob eine Energiewende überhaupt machbar ist und ob der Atomausstieg wieder geht? Einige der CDUler haben das ja vor 4 Wochen dann ganz offen diskutiert, dass das so nicht geht. Ja, der Hauptgrund ist sicher, das habt ihr wahrscheinlich auch selbst in den Zeitungen jetzt in den letzten 1 bis 2 Monaten verfolgt. Ich nenne es mal das dritte Standbein der regenerativen Stromproduktion. Das hat 2012 neue Rekordmengen produziert. Das hat, was einige nicht passt, einen Siegeszug begonnen und das ist die Photovoltaik. Und weil neben Wind und Biomasse eben seit 2010 ein drastischer Anstieg der Photovoltaik stattfindet, als Vergleichsbeispiel fürs Jahr 2011. In 2011 hat die Photovoltaik bereits so viel Strom in der Bundesrepublik produziert, wie die Wasserkraft auch. Und weil es inzwischen 1.100.000 Anlagen gibt, Photovoltaikanlagen, die den Konzernen vollkommen entglitten sind, und Photovoltaik wird auch zukünftig von den Konzernen nicht beherrschbar sein. Und dann kommt noch dazu, dass 98% von diesem Sonnenstrom in das sogenannte lokale Niederspannungsnetz vor Ort eingespeist wird. Läuft also die Gesamtentwicklung bei der Photovoltaik total entgegen der Behauptung, dass es eine Energiewende nur geben kann, wenn man 4000 Kilometer neue Trassen baut und Energiewende nur offshore möglich ist. Und deshalb drehen gerade einige durch und das ist auch gut so. Sie werden auch zukünftig Grund dazu haben. Ja, ein Aspekt noch in Kurzform, Energiewende, wie weiter? Statt der Diskussion über die Stromtrassen zu führen, wäre es sicherlich viel sinnvoller, das Thema Stromspeichermöglichkeit praktisch anzupacken. In der Form, dass wenn Wind- und Sonnenstrom über den Bedarf vorhanden produziert wird, dass es dann nicht dazu kommt, dass dann die Netzbetreiber im Auftrag der fossilen Konzerne die Möglichkeit haben, den aktiven Stromabschalter zu spielen, sondern dass dann dieser Strom gespeichert wird. Und dieser Strom, der dezentral produziert wird, sollte dann auch lokal vor Ort gespeichert werden, dann wäre das meiste beim Thema Netzausbau hinfällig. Das wäre, denke ich, der sofortige Quantensprung mit der Energiewende, die in den nächsten Jahren auch praktisch notwendig wäre. Denn technisch ist das schon machbar. So hat auch das Fraunhofer-Institut schon lange Untersuchungen und Tests gemacht, auch praktische Versuchsanlagen, mit dem Konzept Stromumwandlung in der Form, dass überschüssiger Strom in Methan bzw. Methanol umgewandelt wird. Es gibt hier auch die Diskussion, dass man das bundesweite Gasnetz als Speicher benutzen kann. Es ist jederzeit möglich, größere Mengen von Gas in dieses bundesweite Netz einzuspeisen und dann bei Bedarf wieder rauszuholen und rückzuverstromen. Auch der Solarverein Aachen, der hier seit mindestens 20 Jahren führend mit tätig ist, hat schon lange Konzepte auch technischer Art entwickelt, mit dementsprechenden Fachleuten, wie es lokale Speicher geben kann, wo vor allen Dingen bei den Windanlagen, also bei Windparks, wo mehrere Windanlagen zusammenstehen, eine Speichermöglichkeit gibt. Das alles wäre machbar. Es bedarf aber sicherlich noch einer höheren Effizienz, was gerade die Umstromung geht über Methanol bzw. Rück aus Gas und natürlich auch die Speichermöglichkeiten. Das alles würde aber viel rascher gehen, wenn der politische Wille dafür vorhanden ist. Und dem fehlt es nach wie vor. Denn, da erinnere ich euch, vor 2 Wochen fand ja die Jahrestagung der Kerntechnik in Stuttgart statt, Liederhalle, gute Aktion. Aber auch dort war mitführend das KIT, das Karlsruher Institut für Technologie, die haben die meisten Referenten gestellt. Und das KIT in Karlsruhe forscht schon seit Jahrzehnten im Auftrag der Atomindustrie. Aber was die bis zum heutigen Tag noch nie gemacht haben, ist auch nur ein einziges Projekt zum Thema Speicherung, Stromspeicherung auf die Füße zu stellen. Sondern die machen genau das Gegenteil. ITER, vierte Generation der Atomkraftwerke, dafür soll doch jetzt baulich erweitert werden und dafür bekommen sie hunderte von Millionen Euro jedes Jahr vom Steuerzahler. Und Fusionsreaktor, Traum in Kaderasch, der ruht aus finanziellen Gründen, Kernfusion, der soll ja insgesamt 15 Milliarden Euro kosten und die Bundesrepublik soll oder muss, darf, können, damit es dort überhaupt weitergeht, bis zum Jahr 2013 mindestens 2 Milliarden Euro in dieses Projekt stecken, auch Karlsruhe dort führend dran beteiligt. Absoluter Blödsinn, was das Thema regenerative Stromsache angeht, was vor allen Dingen das Thema Energiewende angeht. Dieses Geld könnte viel sinnvoller in den Ausbau der regenerativen und vor allen Dingen in die praktische Anwendung von Stromspeichern eingesetzt werden. Ja, und zum Schluss mal gebe ich euch nochmal wieder ein kurzes Blitzlicht zum Thema Windenergienutzung in Deutschland. Da habe ich jetzt anhand von den neuen Tabellen fürs Jahr 2011 mich inspirieren lassen. Jetzt muss ich schon blättern. Jetzt habe ich es, 3 Seiten sind es, die dritte war es. Also, jetzt machen wir schon ein Ratespiel. Wie viele neue Windanlagen gingen im gesamten Jahr 2011 in Baden-Württemberg ins Netz? Ah, hier sind die Pessimisten, okay, verstehe ich. Also, ich sage es euch mal so, anhand von der bundesweiten Verteilung waren bundesweit 895 Anlagen, die im letzten Jahr neu ins Netz sind. Und da gibt es natürlich, da habt ihr recht, es gibt ein Bundesland, das hat jetzt nicht nur die rote Laterne, sondern da laufen, glaube ich, 10 rote Laternen immer noch im Vergleich zu anderen Bundesländern. In Baden-Württemberg gingen 9 Anlagen neu ins Netz.
Wahnsinn!
Aber es gibt ein Nachbarland hier, und das ist dann nicht Bayern und das ist nicht Hessen, sondern es gibt ein Nachbarland, da reisen wir als Atomkraftgegner mal öfters hin, weil es da schön ist, Kastore zu blockieren. Und in diesem Nachbarland Rheinland-Pfalz, da gingen 112 neue Anlagen im letzten Jahr ins Netz. Und Rheinland-Pfalz erzeugt bereits 10% des verbrauchten Stromes nur mit Wind. So geht Energiewende vorwärts. Bei uns natürlich noch nicht. Deshalb, was jetzt kommen muss, wurde ja auch, sagen wir mal, schon in die Wege geleitet, dass die alten Regionalpläne hoffentlich praktisch vollends Makulatur in Baden-Württemberg sind. Nur der richtige Drive kann ich da, sagen wir mal, nicht so ganz erkennen. Denn was man braucht, ist natürlich Energiewende vorwiegend in den 3 ehemals schwarzen Ländern. Das ist Bayern, Baden-Württemberg und Hessen, wo der Stromanteil der regenerativen absolutes bundesweites Schlusslicht ist. Das heißt, hier brauchen wir vor allen Dingen Wind. Photovoltaik läuft bei uns schon ganz gut. Das konnte selbst die CDU und der Teufel in Baden-Württemberg nicht verhindern, spät nicht. Und man muss gleich zweimal nicht, dass das hier durchstartet. Und da gibt es auch was ganz Revolutionäres in den letzten 4 Wochen. In der bundesweiten Diskussion möchte Seehofer ja öfters mal die Merkel ärgern. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur eine Fantasieaussage war, aber zumindest hat jetzt Bayern das dortige Kabinett oder Regierung, wie das bei denen heißt, beschlossen, in Bayern unter der CSU soll es eben keine sogenannte ersatzfossilen Kraftwerke mehr geben, wenn die AKWs vom Netz gehen, sondern die haben jetzt ein Programm aufgelegt, wo 4.000 oder 5.000 lokale Biogasanlagen bei den Bauern diesen Strom und auch die Wärme erzeugen sollen, um das zu ersetzen. Wenn das so kommt, wäre es ein absoluter Quantensprung. Jo, deshalb, das Thema Energiewende, so wäre meine Zusammenfassung, ist, denke ich, spannend wie nie. Das, was wir im letzten Vierteljahr, allein in den letzten 4 Wochen erlebt haben, heißt, dass politische Diskussionen wieder geführt werden, so wie wir schon kannten, mit dem sogenannten Atomausstieg rückwärts, teilweise. Das wird praktisch sicherlich so nicht kommen. Aber was, und darauf möchte ich heute auch nochmal nur hinweisen, was halt natürlich möglich ist, nicht nur, dass ein Umweltminister nach einer Wahl makulatorisch weg ist, sondern wir haben 2013, 17 und 21 Bundestagswahlen. Und 22 sollen AKWs abgeschaltet werden. Gute Nacht um 6. Sondern es ist eigentlich, denke ich, der richtige Weg, die dezentrale Energiewende weiter zu pushen, gerade bei uns hier im Süden, und Fakten zu schaffen, und daran kommt dann keiner mehr vorbei. Und so funktioniert Energiewende. Lokal, dezentral und nicht nur mit den vier großen und 4000 Kilometer Trassen. Falsche Weg, lehnen wir ab. Atomausstieg sofort, Energiewende jetzt.